Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vortrag. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, das ist so ein super langweiliges, nischiges Nerd-Nebenhobby. Und da kommen vielleicht 10 Leute. Also schön, dass ihr da seid. Ist für mich auch eine ganz besondere Frostcon, denn es ist jetzt mein 10-jähriges Jubiläum. Seit 10 Jahren komme ich hierher und halte auch Vorträge. Und heute darf ich euch ein super... Danke. Und heute geht's so richtig deep ins Rabbit Hole rein. In so ein Rabbit Hole, das so 3, 4, 5 Neben-Rabbit Holes noch hat. Und ich habe da irgendwie sehr viele Stunden meiner Lebenszeit reingebuttert und hoffe, dass ich für jeden von euch und jede so 1, 2 Details habe, die vielleicht euch auch anfixen. Aber vielleicht beginnen wir erstmal, wer bin ich überhaupt und wieso rede ich über dieses Thema? Ich bin Christian, auf Mastodon und auf anderen Social Networks auch als ST Devil zu finden. Ich bin hauptberuflich IT-Berater und Trainer und habe eine Vorliebe für obsolete Hardware. Also darf gern so richtig schön staubig, rostig sein mit Windows 3.1 oder so, finde ich mega geil. Auch so Dinge wie Solaris oder HPUX mag ich sehr. Und ansonsten blogge ich auch seit vielen Jahren und habe auch vor ein paar Jahren das Audiomedium für mich entdeckt und moderiere den Focus on Linux Podcast, bin bei Fax Informatica unterwegs und für das heutige Thema gibt es auch den ThinkPad Museum Podcast, aber dazu später noch mehr. Wir beginnen mal damit, was ihr heute gleich hören werdet. Also ich werde euch ganz viel Information um die Ohren hauen. Vieles werdet ihr vielleicht auch gleich wieder vergessen, das eine oder andere vielleicht sich auch merken. Wir reden erstmal so ein bisschen, warum ist es überhaupt ein Thema? Ja, also wenn ich hier so in die Runde gucke, ich sehe hier einige ThinkPads. Vielleicht können wir eine kurze Umfrage machen. Wer hat ein ThinkPad? Das ist eindeutig die Mehrheit. Wer hat ein Framework? Da gehen auch viele Hände hoch, das ist schön. Wer hat einen MacBook? Da gehen auch viele Hände hoch. Okay, spannend. Kommen wir später noch zu, warum ich die Fragen gestellt habe. Wir werden dann auch die meiste Zeit über die Geschichte sprechen und dann gibt es so ein bisschen Modellporn. Dann haue ich so ganz viel Specs euch um die Ohren und so ein paar Kuriositäten und am Ende reden wir drüber, was das eigentlich mit Nerdkultur so zu tun haben könnte. Aber warum beschäftigt man sich freiwillig mit diesen Geräten? Nun, die Geräte sind in Business- und HackerInnenkreisen häufig anzutreffen und die gibt es seit 1992, also schon eine ganze Weile. Und die prägten seitdem auch den Notebook-Markt. Also vieles, das wir auch heute bei anderen Marken sehen, geht schlussendlich irgendwann mal auf so ein altes ThinkPad zurück. Und auch wenn sich viel verändert hat in der Zwischenzeit, stehen die nach wie vor für robuste und langlebige Geräte und werden deswegen auch gerne eingesetzt. Und ich selbst bin für diese Marke empfänglich geworden Anfang der 2000er. Da war ich so Teenager und wir hatten Besuch von so einem Vertreter, von so einem Versicherungsvertreter. Und der war seiner Zeit voraus. Der hatte so einen geilen schwarzen Koffer mit so einem T23 drin und einem Drucker. So, das heißt, er musste nicht erst nach Hause fahren, das ausdrucken, uns das per Post schicken und dann haben wir das unterschrieben. Nee, der hat halt einfach den Koffer aufgemacht, hat das einfach rausgedruckt. Wir haben das unterschrieben und dann war das direkt geklärt. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, weil das war halt so ein zeitloses Design und es war halt super praktikabel. Er hat halt einfach direkt vor Ort alles gehabt, was er brauchte. Und das hat mich irgendwie angefixt. Und deswegen habe ich auch seitdem mit 2 Ausnahmen eigentlich immer ThinkPads als Daily Driver gehabt. Ja, und dann kam halt Corona. Da hatten wir irgendwie alle super viel Langeweile. Und nachdem ich die 13. mechanische Tastatur gebaut habe, dachte ich so, ey, yo, das kann es jetzt nicht sein. Vielleicht will man doch nochmal einen anderen Nebenquest tätigen. Und ich hatte früher schon viele ThinkPads und dann habe ich mir 1 bestellt und dann noch 1. Und wie das geendet ist, seht ihr gleich. Aber vielleicht hier kurz zum Vergleich für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein T23 ist, überhaupt nicht schlimm. Wir sehen hier links, das ist das Gerät aus dem Jahre 2001. Zeitloses Design, schwarzes Gehäuse, rote Kontrastfarben und blau, ein klassisches IBM-Logo in rot, grün, blau. Und hier zu sehen ein sogenanntes Clamshell-Design, weil das Gehäuse wird vom Displaydeckel umfasst und es schließt ab und verhindert so, dass Staub reinkommt. Mega cooles Design. Ist jetzt wegrationalisiert seit einigen Jahren bei Lenovo, auch der blaue Farbton. Aber diese roten Akzente, und da sehen wir hier rechts nebendran, das ist ein T470P, das bedeutend jünger. Und da sehen wir halt, ja, das Logo sieht jetzt anders aus. Wir haben hier nicht mehr diese IBM-Farben, aber diese roten Kontraste, die finden wir immer noch. Und das ist auch immer noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Und daran erkennt man eben auch, dass es ein ThinkPad ist. Ja. Ja, wie schon erwähnt, das ist ein bisschen bei mir ausgeartet, möglicherweise. Ähm Also ich will das nochmal betonen, ich kann jederzeit aufhören. Also das Ganze ist ja, es ist ja kein physisches Museum. Das steht bei mir, wie man hier unweigerlich sehen kann, im Arbeitszimmer. Und der Deal, den ich mit meiner Partnerin habe, ist, das ist dein Aktenschrank. Den darfst du befüllen. Wenn dieser Aktenschrank voll ist, dann ist er voll, dann kann ich nicht mehr sammeln. Und ich bewege mich schon relativ nah an der physischen Kapazitätsgrenze dieses Möbelstücks. Und weil ich nicht vielleicht notwendigerweise will, dass jeden Tag Leute bei mir vor der Tür stehen, habe ich gedacht, ich mache das als Online-Blog. Und das heißt, auf dieser Webseite thinkpadmuseum.de findet ihr Infos meiner Sammlung. 54 Notebooks ist nicht ganz korrekt. In einer Stunde sind es 55, denn hier hat sich jemand gefunden, der mir ein Notebook noch vermacht, das ich nicht in meiner Sammlung habe. Vielen Dank schon mal. Und ich hab aber auch noch ein paar Dockingstations, PDAs habe ich und seit einiger Zeit in Entwicklung befindlich Bildergalerien der einzelnen Geräte. Also ihr findet super viele Informationen über die Geräte, ein bisschen Trivia, aber noch keine hochauflösenden Bilder. Die haben wir schon gemacht, die müssten halt mal bearbeitet werden. Aber das ist halt irgendwie auch sowas, das braucht super viel Zeit. Naja, und da Leute heutzutage aber nicht mehr so gern Webseiten lesen, ich auch nicht, habe ich halt gedacht, ich mache das als monatlichen Podcast. Findet man überall, wo es Podcasts gibt und kann sich dann verschiedene Infos anhören, aber dazu später noch mehr. So sieht das übrigens aus, wenn Leute vorbeikommen und sagen, Christian, du hast doch diese komischen, hässlichen Laptops, kannst du mir mal ein bisschen was erzählen darüber? Dann wird der Wohnzimmertisch mal schnell umfunktioniert zum Ausstellungsraum. Und dann kann man die Geräte auch alle mal anprobieren, also einmal ausprobieren, anfassen. Und man sieht dann eben auch zum Beispiel, dass es Fachlektüre darüber gibt. Es gibt Fachbücher über Produktdesign und Hardware-Design. Das ist so ein weiterer Nebenstrang dieses Rabbit Holes. Und wenn man auf den glorreichen Gedanken kommt, die gesamte Sammlung zu fotografieren, was wir neulich getan haben, dann benötigt es in einem Kompaktwagen 4-Euro-Boxen, um alles zu transportieren. Und danach hängt das Auto auch ordentlich tief. Also da ist nicht mehr viel Platz zum Randstein. Aber wie gesagt, ich kann jederzeit aufhören. Das wollte ich nur mal betonen. Aber vielleicht beginnen wir jetzt mal mit den ganzen Details und schauen uns mal so ein paar Trivia-Facts über ThinkPads an. Denn darum soll es ja heute gehen. Und wenn wir über ThinkPads reden, müssen wir natürlich auch kurz über IBM reden und kurz mal zusammenfassen, woher die Firma eigentlich kommt und wie die auf die Gedanken gekommen sind, Laptops zu bauen. Zurück geht das Ganze auf die Tabulating Machine Company, sehr einfacher, kurzer Name. 1900, glaubt, das kann nicht ganz stimmen. Das ist 100 Jahre zu spät, das ist in 1886 von Hermann Hollerith gegründet, Erfinder des Lochkartenverfahrens. Und das wurde speziell für die USA-Volkszählung 1890 entwickelt. Recht interessant. Und diese Tabelliermaschinen, die auch benutzt werden, um diese Lochkarten auszuwerten, die kann man sich übrigens auch im Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn angucken. Sehr tolles Museum, sehr empfehlenswert. Und die Firma IBM, wie wir sie heute kennen, die wurde eigentlich 1911 als Computing Tabulating Recording Company, CTR, gegründet. Auch ganz einfach zu merken, war eigentlich eine Kombination oder eine Fusion aus drei Unternehmen, nämlich Computing Scale Corporation, die Tabulating Machine Company und die International Time Recording. Okay, gut. Und also man kann sagen, 113 Jahre bewegte Firmengeschichte stecken hinter IBM. Wirklich von Lochkarten und Stechuhren, was so der Anfang war, über Röhrenrechner und Mainframes bis hin zu Personal Computer oder halt eben Notebooks oder Quantencomputer. Ganz aktuelles Thema in aller Munde. Und diese gegründete Firma CTR, die hatte 1300 Mitarbeitende und hat dann fortan nur noch Lochkartenwagen und Uhren gemacht. Die haben auch mal eine Zeit lang, das fand ich ganz interessant, Stimmzettelzählungen angeboten. Die wurden dann aber eingestellt, weil die Hersteller nicht mehr für gezählte Stimmen haftbar gemacht werden wollten. Also es gab da wohl irgendwo mal eine Wahl und das Wahlergebnis war irgendwie nicht so korrekt und dann mussten die super viel Geld zahlen und dann haben die gesagt, ja, dann machen wir da vielleicht irgendwie so ein Disclaimer rein. Also das, was CrowdStrike jetzt heute aktuell macht, war damals schon en vogue. Manche Dinge ändern sich halt eben nicht. 1924 hat man sich dann gedacht, CTR klingt irgendwie ein bisschen kacke. Vielleicht benennen wir das mal oben mit International Business Machines, kurz IBM. Und ja, das ist der Name seitdem. Und das Logo hat sich ein paar Mal geändert, auch der Font. Aber ich glaube, das ist eine Marke, die haben wir alle schon mal gesehen. Und seitdem war der Fokus auch nur noch auf Unternehmen, das heißt Lochkartensortierer oder Tabelliermaschinen. Und IBM hatte relativ früh ein knallhartes Monopol auf standardisierte Lochkarten. Das heißt, wenn man die haben wollte, musste man die halt von IBM kaufen. Es gab die eigentlich nirgendwo anders in einer größeren Stückzahl. Ganz wichtig für die Geschichte und die Kultur von IBM ist Thomas J. Watson Senior. Also es gibt, glaube ich, auch ein KI-Produkt von IBM, das ist natürlich nach ihm benannt. Der leitete CTR und IBM zwischen 1914 und 1955. Und der wurde halt oft als der weltbeste Verkäufer tituliert. Und deswegen hat er auch das Unternehmen zum gewissen Punkt auch groß gemacht. Er hat halt immer davon gesprochen, die Konkurrenz, die müsste man halt schon systematisch ausschalten. Und da gab es auch wenig Grenzen, um die Ziele zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich damals in so einem Unternehmen hätte arbeiten wollen, aber ich schätze mal, es waren wohl andere Zeiten. Ich stelle mir die Frage, ob es damals schon Obstkörbe in den Büros gegeben hat, anschließend an den vorherigen Vortrag. Denn er hat die IBM-Kultur geprägt, aber die war ein bisschen anders, wie man das heute kennt. Also Kicker oder Büroobst gab es nicht. Es gab einen starken Fokus auf Vertrieb und Loyalität. Es gab Prämien für Verbesserungsideen und besonders krasse Verkäufer. Dafür aber auch so ein Dresscode, striktes Alkoholverbot, auch privat. Das heißt, wenn ich privat in irgendeiner Bar mir den Gin Tonic reinstelle, dann kann das durchaus Folgen für mich gehabt haben. Und auch ganz merkwürdig retrospektiv betrachtet, es gab eine Firmenhymne und ein Liederbuch. Also es wird ja häufig so als Gag aufgegriffen in alten Filmen, das war halt Fakt so. Weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das gefunden hätte. Aber spannend und wirklich gut aus der Zeit war der Slogan Think, den hat Watson nämlich 1911 schon benutzt. Und er hat die Bedeutung bewusst auch vage gehalten, also konkret ist ein Zitat von ihm: The trouble with every one of us is that we don't think enough. We don't get paid for working with our feet, we get paid for working with our heads. Und das kann man natürlich beliebig interpretieren, ja, also gibt es viele Möglichkeiten. Hat aber bewusst offen gelassen, er wollte eigentlich so die Mitarbeitenden zu proaktivem Handeln motivieren. Also würdest du das genauso machen, wenn das deine Firma wäre? Und ja, das hat sich ganz gut verbreitet. Das hatte nämlich zur Folge, dass die interne Zeitschrift dann auf einmal Think hieß. Und es gab auch dieses Notizbuch. Also das hier rechts oben ist eigentlich das erste ThinkPad, wenn man so will. Es ist nämlich ein Notizbuch, wo ich mir beim Golfen reinschreibe, welches Produkt ich zu welchem Preis wo jetzt verkaufe oder so. Ja, also daher kommt das eigentlich. Wurde dann aufgegriffen in Büro-Dekoration. Das ist, was wir hier rechts unten sehen aus dem alten Büro. Und zierte später aber auch eben Mainframes zum Beispiel. Und es wurde dann dadurch auch zur Marke. Also es gibt das ThinkPad, es gibt das ThinkCenter, ThinkVision sind die Monitore und so weiter. Und selbst die Business-Konferenz, die heißt jetzt seit einigen Jahren wieder Think. Also ist nicht tot zu kriegen, die Marke scheint gut anzukommen. Ebenfalls gut angekommen ist damals auch der IBM PC, den sehen wir hier links, Model 5150, 1981, oder der erste tragbare Computer, bewusst nicht Laptop genannt, weil so Nähmaschinen groß, ich glaube auch so 30 Kilo Gewicht. Ja, damit eine Stunde S-Bahn fahren, weiß ich jetzt nicht so, ob ich das so cool fände. Und die nächsten Schritte waren dann den ersten Laptop, den sie angeboten haben, noch kein ThinkPad, also ein PS2 Model L40SX, hier links zu sehen, 91. Und man sieht hier aber trotzdem schon viele Dinge, die in anderen Designs dann aufgegriffen wurden. Hier das Clamshell-Design zum Beispiel, also es umfasst das Gehäuse. Und hier auch die Symbole, das kann man ganz schlecht erkennen jetzt hier auf dem Slide, aber das sind so diese Symbole, die man von ThinkPads kennt für Standby, für Festplattenzugriff. Und total krass, Achtung Nerdy, hier diese Laschen, wo die Haken reingreifen, die klappen sich automatisch zu, wenn es offen ist, damit kein einzelnes Staubkorn reinfällt. Voll gut, ist aber instant wegrationalisiert worden, weil super teuer zu entwickeln und who cares. Schade, ich fand's gut. Ansonsten gibt's auch sehr viel Persönlichkeiten aus dem ThinkPad-Kosmos, die man eigentlich beleuchten muss. Und das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Mir fällt da zum einen mal Arimasa Naito ein, das ist so Father of ThinkPad, wird er auch genannt. Das ist ein sehr brillanter japanischer Ingenieur, der eben bei dem L40SX involviert war und auch beim ersten ThinkPad und vielen anderen weiteren Geräten. Der musste eigentlich das technisch grenzwertig Unmögliche möglich machen, hat dafür fast seine Ehe verloren, seine Gesundheit stand echt nicht gut da, aber hey, er hat diese Produkte fertig gemacht und verdient dafür Credit. Ganz wichtig auch, deutscher Industriedesigner Richard Zappa, der war seit 1979 leitender Designberater. Dr. Ted Selger, Erfinder des Trackpoints, auch so neben Rabbit Hole, da gibt es ganze Bücher und stundenlange Dokus drüber, muss ich auch mal gucken. Und ansonsten, aktuell fällt mir noch ein George Karidis, das ist der Erfinder des Butterfly Keyboards, das zeige ich euch auch gleich noch. Und aktuell, wer gerne Linux auf dem Desktop benutzt, so wie ich, Mark Pearson hat ein Team bei Lenovo, die pflegen den Linux-Support und sorgen dafür, dass so ein aktuelles TX- oder P-Modell auch mit Linux läuft. Zum Trackpoint, kleiner Trivia-Fact für euch. Das war so das erste Trackpoint hier links, dieser Classic Dome, der ist noch so ein bisschen filzig im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wurde der immer weiter optimiert. Also das war so der Standard-Trackpoint. Dann sind die Geräte kleiner geworden, wie wir hier sehen können. Aber der Standard-Trackpoint, der hat ja der ist ja nach außen gewölbt und hat so eine Rastergummierung. Manche Leute mögen das nicht, deswegen gibt es auch invertiert den Soft-Rim. Ich bin mir sicher, diese Info wolltet ihr haben. Und die netter Side-Fact auch noch, billige Replikas erkennt ihr daran, dass die schnell speckig werden, weil die haben jahrelang an dem Gummi gefeilt, dass der wirklich täglich stundenlang benutzt werden kann, ohne dass er schmierig wird, auch wenn man schwitzende Hände hat. Die Dinger von AliExpress, die schwitzen schon von Werk aus, also das kann man schnell erkennen. Egal, mein Lieblingscharakter in diesem ThinkPad-Game, Richard Zapper. Brillanter Mensch, leider schon viel zu früh verstorben. Deutscher Industriedesigner, 1932 bis 2015 gelebt, wuchs in Guatemala und Stuttgart auf und wanderte nach Mailand aus, weil er sich da designtechnisch so richtig austoben konnte und er zählt zu den wichtigsten Produktdesignern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der ist bekannt für viele innovative Designs. Zum Beispiel hat er eine sehr schöne Tischlampe designt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Hat auch ein paar coole Tischuhren designt und wunderschöne Küchengeräte, die ich alle nicht brauche, die jetzt aber alle auf meiner Wishlist stehen, weil sie so schön sind. Also gutes Design catcht einfach. Das habe ich gelernt und ich habe mich jetzt, glaube ich, 4 Wochen mit Industriedesign beschäftigt. Es ist schon echt ein Unterschied, ob man was Funktionales hat oder was Funktionales und Schönes. Was mich zur Artemide Tisio bringt, die ihr hier links seht, das ist eine besagte Tischlampe, die 1972 erschienen ist. Und damals waren Tischlampen halt einfach super hässlich, super schwer und hatten, kennt ihr diese Federarme bei irgendwelchen Mikrofonhaltern, die man so für einen Zehner irgendwo kriegt auf eBay? Die musst du halt entweder 10 cm nach vorne ziehen oder 30 nach hinten. In der Mitte geht nicht. Dann knallt die Feder das Ding zurück und haut dir irgendwie eine Delle in dein Notebook. So waren die Lampen damals. Und das hat Zappa genervt. Deswegen wollte er eine, die perfekt austangiert ist und halt eben hier mit Gegengewichten auch millimetergenau justiert werden kann. Und ich weiß nicht, ob man sieht, aber die hat so tolle rote Kontrastpunkte, ne? Also auch hier übrigens, das ist eine Halogenlampe und wenn die auf den Tisch fällt, dann brennt der Tisch, weil die wird sehr heiß. Deswegen gibt es ja einen Abstandshalter und der hat natürlich einen roten Punkt, damit das auch schön aussieht. Und den roten Punkt, den kennen wir natürlich irgendwo her. Also das geht im Prinzip auf diese Designs zurück. Und auch cool ist hier so eine Tischuhr. Das ist die Lawrence Static von 1960. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch auf vielen Ebenen, weil das Design ist eigentlich dynamisch, das ist ja eine Lampe oder eine Uhr, die sich mir entgegenstreckt. Also die ist von unten nach oben gerichtet, die Metapher dahinter ist, nicht der Mensch muss sich nach der Technik richten, sondern die Technik zum Menschen hin. Also die Uhr neigt sich mir entgegen, um mir zu sagen, hier, das ist die Uhrzeit. Und das ist deswegen überhaupt kein statisches Design, sondern ein sehr dynamisches Design. Und das Gehäuse, das sind ja übrig gebliebene Flugzeugtorpedos aus dem Zweiten Weltkrieg, die man halt hatte, weil man produzieren musste und man wollte halt noch im Nachgang was für die Allgemeinheit Sinnvolles daraus tun. Also auch so eine leicht philosophische Metapher, dass auch negativ konnotierte Baumaterialien doch noch einen Mehrwert für die Allgemeinheit haben können. Und wenn man das kombiniert, ist das natürlich ein wunderschönes Gesamtbild. Ist jetzt nicht mein Foto, aber ich habe an meinem Geburtstag vor kurzem so eine Lampe geschenkt bekommen und es ist die schönste Tischlampe, die ich je gesehen habe. Ich gucke die jeden Tag an und freue mich dran. Und wird auch übrigens noch produziert, auch mit LED mittlerweile. Kann man sich also noch anschauen. Ansonsten, ja, er war seit 1979 leitender Designberater bei IBM und er hat halt viele IBM-Designs oder Lenovo-Designs geprägt. Er hat nämlich am Anfang so eine Personality-Study gemacht und hat einfach mal so fiktive Lehrgehäuse designt, wo man halt so einen PC reinbauen konnte. Und das sind wirklich Designs, die finden wir bei Servern und auch bei normalen Standcomputern. Und er hat sich für die schwarze Farbe bei ThinkPads stark gemacht, genauso für den roten Checkpoint. Das war ein etwas größeres Unterfangen, wie wir gleich noch feststellen werden. Aber spulen wir mal zurück. So Ende der 80er sahen so halt Laptops bei IBM aus oder Convertibles. Das ist jetzt hier ein Gerät, ist noch ein Convertible, also kein Laptop. Das ist, wenn man das so hochklappt, dann klappt sich auch die Tastatur ergonomisch hoch und die Diskettenlaufwerke gehen so ein bisschen in eine gesündere Handposition. Und ein super cooler Designtrick, den er hier angewandt hat, ist, das Ganze wurde ja in Florida produziert, in Boca Raton. Da gab es eine super starke Alligatorplage und das Design greift das auf. Also die Tastatur kann man als Zähne interpretieren. Es gibt hier so Knöpfe zum Öffnen, die schwarz sind, das könnte ein Auge sein. Und man kann an das Gerät hinten auch noch so ein Druckermodul dranstecken mit einem Papierauswurf nach oben und dann könnte das so ein Schwanz sein. Und jetzt sagt ihr euch, was erzählt der für ein Quatsch? Das ist doch einfach nur ein Rechner. Das ist irgendwie ein bisschen sehr esoterisch gerade. Dann guckt mal von der Seite drauf. Geil, oder? Also das ist einfach wunderschön. Einfach Wahnsinn. Hier Auge, Tastatur und der Schwanz. Das ist für mich wirklich brillante Kunst und deswegen muss das hier mal erwähnt werden. Trivia-Facts zu beigen und schwarzen ThinkPads, die waren halt früher beige, wie gerade schon gesehen, weil war einfach und kostengünstig zu produzieren und Saba hasste das. Also als er angefangen hat, das erste Statement, was von ihm kam, war so, was für hässliche, dumme, langweilige Boxen. Das muss man irgendwie geiler machen. Und deswegen wollte er eine schwarze Farbe. Und es gab auch einige frühe Geräte, die man sowohl in beige als auch in schwarz bekommen hat, nämlich das ThinkPad 700, 720, 750. Die beigen Versionen waren die, die man im Einzelhandel kaufen konnte und die für Enterprise-Kundinnen, das waren die halt, die in schwarz waren. Und es gab auch so Gerüchte, die konnte ich jetzt so nicht widerlegen, aber auch nicht so ganz bestätigen, obwohl ich eine Buchquelle habe. Es gab wohl eine deutsche Arbeitsplatznorm in den 70ern, typisch deutsch, für alles eine Norm. Ja, immer alles schön, Norm, ISO, hast nicht gesehen. Und da gab es wohl eine Vorgabe für Kontrast- und Lichtwerte von Bürocomputern. Also welche Gehäusefarbe macht mich traurig? Ich glaube, ich würde sagen, beige macht mich trauriger als schwarz, aber okay. Und diese Norm, die wurde wohl von anderen EU-Ländern übernommen. Deswegen hat es natürlich auch dazu geführt, dass IBM Deutschland sagte, vielleicht sollten wir keine schwarzen Gehäuse anbieten, weil wir wollen ja in Deutschland und anderen EU-Ländern gerne verkaufen. Und wenn die das nicht kaufen dürfen, ist das ja dumm. Man hat auch kurz überlegt, vielleicht machen wir die Geräte kieselgrau. Das ist irgendwie so eine Mischung aus beidem. Hat man aber nicht gemacht. Und diese Regelung, die hat sich wohl später gelockert. Solange im Handbuch steht, auch das typisch deutsch, dieses Produkt ist nicht für den Bürogebrauch gedacht. Naja. Saba wollte aber schwarze Gehäuse, weil er sagt, das ist ein Unterschied zur Konkurrenz. Damals waren Geräte alle grau und beige, super langweilig. Aber so eine schwarze kleine Box, die wie so eine Zigarrenschachtel aussieht, das ist so ein bisschen mystisch. Und Farbdisplays waren damals auch nicht so geil und man hat damit auch den Kontrast ein bisschen intensiviert, weil halt einfach das Gehäuse dunkel ist und dadurch die Farben besser rüberkommen. Und ja, es gab eine interne Debatte, macht man jetzt beige oder macht er schwarz? Und dann hat er einfach diese Diskussion geschickt beendet und die Leute ausgedribbelt, indem er einfach zum Chairman gegangen ist und hat ihm ein Gerät in beige hingelegt, eins in schwarz und sagte, was ist jetzt schöner? Und der hat halt gesagt, ja, schwarz natürlich. Und damit war die Diskussion beendet, aber er hat sich nicht ganz so beliebt bei den Leuten in der Fertigung gemacht. Aber manchmal muss man halt eben einfach mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Eine Umfrage später hat übrigens ergeben, dass die Kundinnen auch tatsächlich die Geräte zu einem Drittel des Designs und der Farbe wegen gekauft haben. Also nicht nur, das Gerät funktioniert, das erfüllt das, was ich machen will, sondern, oh hey, das sieht ja auch noch gut aus. Also würde ich sagen, hat er instinktiv die richtige Entscheidung hier getroffen. Ebenso wie bei der roten Farbe. Also rot ist ja auch so ein Muster. Ihr habt es in der Lampe gesehen. Ihr seht es vielleicht auch hier an den Farben der Präsentation. Das ist ein Muster, weil Interaktionsflächen können so einfacher identifiziert werden. Und es ist auch häufig emotional konnotiert. Also rot ist von vielen einfach eine emotionale, positive Farbe. Auch das fand IBM jetzt nicht so cool. Die meinten dann, ja, nee, Moment, rot ist der Notaus beim Mainframe. Das haben wir schon immer so gemacht. Nee, wir können doch jetzt eine Maus nicht rot machen. Wo kommen wir denn da hin? Und dann hat er, seine erste Reaktion war dann, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Okay, pass auf, dann machen wir das Ding Magentafarben. Und dann meinte die, ja cool, Magenta geht klar. Würde heute aber, glaube ich, nicht mehr klar gehen. Da hätte man eventuell mit einem deutschen Telekommunikationsanbieter Probleme, aber das wäre ein anderes Thema. Und er hat halt die Farbe dann iterativ in den nächsten Produktionszyklen, bevor sie die Produktion ging, einfach geändert und hat leider vergessen, den Farbcode anzupassen. Huch. Und ja, das Team hat halt nicht drauf geguckt und als die Maschine dann in die Produktion ging, haben sie erst gemerkt, scheiße, das ist ja rot, das ist ja gar nicht Magentafarben. Aber dann war es halt zu spät und die Farbe kam so gut an. Also Kundinnen sagten in Reviews, auch die Fachpresse, dass das ja mit so einem edlen Sportwagen wie so einem schönen Porsche oder so auch verglichen werden kann. Und dann war das geduldet. Also man musste immer so ein bisschen dezent übergriffige Überzeugungsarbeit leisten, um hier innovative Ideen weiterzubringen. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was so hier ein paar Themen anbelangt. Ich schlage vor, wir gucken mal so ein bisschen jetzt auf die Modellserien und was sich so getan hat seit den 90ern. So die erste Generation, und ja, wir sind in den 90ern, Autos waren ein omnipräsentes Thema, deswegen hatten Modellserien, waren an BMW-Modelle angelehnt. Weil Leute kennen Autos und verstehen Autos, und wenn man so einen Laptop mit so einem Auto vergleicht, dann verstehen sie vielleicht, was man damit sagen will. Und da gab es verschiedene Reihen, also zum Beispiel die 200er-Serie, das waren so Sub-Notebooks bis 10 Zoll, also wirklich super klein. Dann gab es natürlich den guten den ThinkPad 300, meine ich natürlich nicht den 3er BMW. Das Einstiegsmodell, das war exakt ein DIN A4-Papier groß, also konnte man auch wunderbar in so ein Flugzeug mitnehmen. 500er-Serie auch ultra-portable, ohne Laufwerke. Und so das Standardmodell waren so die 600-700er-Serien. Auch ganz kurios und lustig ist die 800er-Serie. Es gab mal den BMW 850i, ich weiß nicht, wer den kennt. Okay, ein paar Hände gehen hoch. Und der lief natürlich mit einer IBM Power PC CPU, weil es natürlich die Sportversion des ThinkPads ist quasi. Sehr kurios. Und es gab aber auch so ein paar günstige Serien, zum Beispiel die 1000er mit Acer, eine Kollabo für Prosumer-Geräte. Also die Leute, die vielleicht noch nicht so viel Geld für so ein Business-Gerät ausgeben wollen, dann kann man die schon mal anfixen quasi. Problem war nur, diese Nummern, die waren nicht logisch. Also 345 erschien nach 350. Because why not? Hier mal zwei Bilder davon. Wir sehen hier einmal ein 240. Das ist das kleinste je in Europa produzierte ThinkPad, 10 Zoll. Super dünn, jetzt auch nichts atemberaubendes, Celeron 300 MHz. Aber rechts, das ist super beeindruckend. Das ist ein 550 BJ. BJ steht für Bubble Jet. Ist so ein 486er, aber es hat halt einen Drucker eingebaut. Also hier könnt ihr quasi das Papier einlegen und dann kommt hinten das bedruckte Papier raus. Krass. Und das war eine Kollabo zwischen IBM Japan und Canon, deswegen gab es das auch nur in Japan. Aber super interessant, hat sich leider nicht durchgesetzt, aber einfach mal schön, das ausprobiert zu haben. Hier haben wir ein paar Detailshots von einem 760EL, ein Gerät von 96. Damals waren Geräte halt noch sehr modular. Man hat die Tastatur hochgeklappt, auch hier wieder Metapher, ne? Motorhaube, Tastatur. Und dann konnte man halt eben hier Laufwerk wechseln, Akku wechseln, Festplatte wechseln. Und man sieht es hier, die Tastatur hat sich ergonomisch angehoben, sobald ich den Deckel geöffnet habe. Also Ergonomie war schon ein omnipräsentes Thema damals. Hier sehen wir eins der legendärsten ThinkPads, die es je gab. Das ist das 701C. Und das hat diese Trackride-Tastatur oder Butterfly-Keyboard. Die ist eigentlich kleiner, aber beim Anheben klappt die sich diagonal auf. Das heißt, die schiebt sich wirklich hoch und links, wenn man zuklappt, und ansonsten aus. Weil das Benchmark war, sie wollten ein Gerät haben, wo man auf so einem knappen Tisch im Flugzeug aber noch super gut tippen kann, wenn man unbedingt noch die Excel-Zahlen für das nächste Manager-Meeting vorbereiten muss. Und es sollte angenehm sein, weil diese Mini-Tastaturen, das ist ja unnatürliche Haltung und da kann man nicht so gut drauf tippen. Alles valide, super ausgeklügelter Mechanismus. Hat leider ein bisschen zu lang gedauert, denn als das Gerät rauskam, gab es schon Pentium 1 und die Leute wollten keinen stinkigen 486er mehr. Schade, aber super begehrtes Sammlerobjekt und durch glückliche Zufälle bin ich direkt an zwei Geräte gelangt und ja, freue ich mich drauf. Das ist eins der nächsten Projekte, die wieder gangfähig zu machen. Rechts sehen wir eins dieser 800er-Serien ThinkPads, ein 820 von 95 mit Intel PowerPC-CPU, das heißt nix x86, kein Windows 95 oder MS-DOS. Das war, glaube ich, so ein bisschen IBMs Antwort auf den Trend von Unix-Workstations, die es ja damals auch gab. Also Year of the Unix-Desktop, nicht Linux-Desktop. Und da lief dann auch offiziell IBM iX und Windows NT drauf, natürlich auch Linux und BSD. Wurde nur ganz kurz zwischen 95 und 97 produziert, hat natürlich auch ein SCSI-Laufwerk, das fehlt jetzt hier. Weil wenn, da muss man es ja richtig machen. Also so IDE geht ja gar nicht im Laptop, da muss schon ein SCSI rein. Hätte ich sehr gerne, ist aber effektiv nicht zu bekommen. Und wenn, muss man so eine Niere verkaufen und die hätte ich schon noch gerne eine Weile. Nächster Trivia-Fact, ThinkPads als Mainframe-Konsole. Wer von euch arbeitet mit Mainframes? Da gehen einige wenige Hände hoch. Die haben alle mindestens eine HMC, das ist die Hardware Management Console. Die braucht man halt, wenn man so ein Mainframe einmal kauft und einrichtet und nach 20 Jahren, wenn man den runterfährt, benutzt man die halt nochmal. Das heißt, sie werden nie benutzt und sind ja wirklich nur mal im Fehlerfall interessant. Und man sieht es hier so ein bisschen, das ist jetzt hier ein etwas älterer 390er Mainframe, da ist halt hier so ein ThinkPad und ja, die sind halt einfach im Bestzustand. Und ja, die haben halt meistens kein WLAN-Modul und kein Modem, sind aber optisch einfach im Idealzustand. Weil das Problem ist, wenn man sich so ein 20 Jahre altes ThinkPad kauft, dann klebt das wie Hülle. Weil diese Gummierung, die zersetzt sich irgendwann in ihre atomaren Bestandteile. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Das heißt, die muss man aufwendig restaurieren, irgendwie reinigen, dann aufrauen, den Gummierungslack neu auftragen und so weiter. Und so ein Gerät, was halt perfekt klimatisiert in so einem Mainframe-Schrank hing seit 20 Jahren, das ist halt einfach wie neu und wie nie benutzt. Habe ich auch so eine Auktion beobachtet vor ein paar Monaten, dass hier ein Gerät von 98 und guckt euch mal, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber guckt euch mal diesen geilen, unbenutzten, schwarzen Farbton an. Das ist schon schön. Und das läuft auch meistens mit einem sehr exotischen Betriebssystem, also für mich zumindest. Ich habe nie mit OS 2 gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber das war alles so ein bisschen vor meiner Zeit als Kind der 90er. Und da lief halt so eine Management-Software drauf. Das haben sie, glaube ich, irgendwann vor 10 Jahren eingestellt. Also ich habe auch so eine Mainframe-Konsole abgegriffen von einem anderen Mainframe, aber das ist halt so ein T520 und da läuft halt ein Linux drauf, wo sie aber die OS 2 GUI drauf portiert haben. Weil die Leute, die jetzt halt Mainframe bedienen, die erwarten halt diese GUI. Und ob da jetzt ein Linux, ein Windows oder ein BSD drunter liegt, ist denen egal. Aber der Knopf muss da sein, wo er schon immer war. Also haben sie aufwendig halt die GUI portiert. Super beeindruckend. Ja, 99 bis 2008, wir spulen ein bisschen vor. Mittlerweile haben wir keine BMW-Modellnummern mehr, sondern wir haben Buchstaben, weil die kann man sich irgendwie auch ganz gut merken. Zum Beispiel die T-Serie, so das Standardmodell, die Standardserie, was früher 600 oder 700 war. Die günstige Geräte von Acer sind in der A-Serie beziehungsweise in der G-Serie aufgegangen. Das waren so günstige Desktop-Rechner. A-Serie waren sehr schwere Desktop-Replacements und häufig auch Multimedia-Geräte. Die R-Serie ist immer für die Kunden, die jetzt nicht so viel Geld in die Hand nehmen wollen, um eine T-Serie zu haben. Also technisch im Prinzip gleich, nur halt keine edle Gummierung mit Soft-Touch, sondern halt Hartplastik. Ganz kurz gab es mit der Z-Serie so eine Multimedia-Serie. Das ist eigentlich interessant, weil das war so zu der Zeit, als die 4:3-Bildschirme durch 16:9 oder Widescreen halt eben ausgetauscht wurden. Und da hat IBM ein bisschen Angst gehabt, dass sie sich die T- oder R-Serie damit kaputt machen und haben gedacht, dann machen wir schnell eine neue Serie, weil wenn die scheiße ist, dann stellen wir die ein und dann vergisst das jeder. Und das war dann die Z-Serie, kam gut an und seitdem haben auch T und R eben Widescreen gehabt. Ultra-Portables und Convertible-Tablets, X-Serie und auch, sehr interessant, in Asien aber nur verfügbar, S-Serie. Wieder super kleine Geräte mit 10 Zoll und ja, gab es aber halt nur in Asien. Aber auch hier gab es wieder Nummern, also es gibt dann so Dinge wie ein T20, T21, T22. Aber auch hier hat die Reihenfolge nicht unbedingt mit dem Namen übereingestimmt. Zum Beispiel gab es ein X32, was nach dem X40 rausgekommen ist. Because why not? Sah dann so aus, das ist hier so ein X40, so ein, ja, ein typisches Notebook dieser Zeit, ein Portable für unterwegs hier in der Dockingstation. Es hat natürlich kein CD-Laufwerk gehabt, weil das brauche ich ja unterwegs nicht, zu Hause aber schon. Und rechts sehen wir so ein Z61M mit einem optionalen Titanium-Cover, der nochmal zusätzliche 400 Gramm gewogen hat, damit das halt hier edel aussieht mit diesem Gravur-IBM-Logo. Und jetzt würde man ja annehmen, ja, Titanium, super, da kann ich vermutlich dann, keine Ahnung, Kartoffeln draufschneiden und es passiert nichts. Na, es war leider extrem empfindlich, diese Oberfläche. Also das, was wir heute beim iPhone 15 haben, war auch damals schon ein Problem. Vielleicht sollte man nicht mit Titanium arbeiten bei Geräten, aber was weiß ich schon. Weiteres spannendes Gerät ist hier links das iSerious 1500. Das ist halt von Acer produziert. Und es hat ein Feature, das halt so gut diese Zeit beschreibt. Es hat nämlich einen CD-Player. Also wir haben hier so Knöpfe, nächster Track, vorheriger Track, Play, Pause, sogar so ein Volume-Regler und so ein kleines LC-Display. Und das kann ich benutzen, wenn der Laptop aus ist. Also wenn ich mein Windows, Linux, was auch immer runtergefahren habe, kann ich trotzdem Musik hören und sogar den Deckel zumachen, weil es ist eine Aussparung im Deckel, dass ich dieses beleuchtete Display sehe. Und sogar die Lautsprecher sind so angebracht, das sieht man jetzt hier nicht, dass quasi das geschlossene Display als Resonanzkörper dient. Hammer. Hat sich leider nicht durchgesetzt und ich weiß auch nicht warum, also ich fand das cool. Und rechts sehen wir die Tastatur von so einem S30, was es nur in Japan gab. Und auch hier hat man wieder lieber das Gehäuse verbogen, als die Tastatur kleiner zu machen. Also wir sehen hier diese bauchige Aussparung für diese Tastatur. Und die japanische Tastatur, die hat ja schon mal inhärent ein paar Knöpfe mehr. Und dadurch hat man halt ein Gerät, auf dem man gut tippen kann. Und auch der Bildschirm hat diese bauchige Aussparung, damit das halt auch schön aussieht. Sehr schönes Design-Quirk. G40, diese Günstig-Serie, auch von Acer, das ist ein richtiger Chonga, müsst ihr euch mal geben. Also es gab da nur drei Modelle, G40, 41 und 50. Und das G40 hier, ich sag mal so, das hat einen Grund, warum hier so ein großer Heatsink ist, weil da läuft ein Desktop Pentium 4 drin. Nicht heruntertaktbar, und der Pentium 4 war ja sowieso schon ein sehr hitziges Produkt, will ich mal sagen. Also das hat sehr viel Strom verbraucht, ist sehr heiß geworden, aber die Ergonomie wieder, also so als Office-Tippmaschine für Word oder so, hammergut. Läuft. Die Frage war, wie lange hielt der Akku? Gute Frage. Also der hatte sogar einen sehr großen Akku mit, ich glaube, 96 Wattstunden. Ich glaube, das aktuelle MacBook Pro 15, 16 Zoll hat 99, weil man da gerade so noch mit fliegen darf. Und ich glaube, 3 Stunden oder 4 Stunden vielleicht, also... Ja, aber kleiner Funfact, ich habe das irgendeinem Rentner auf eBay abgekauft, das lag 10 Jahre im Keller und der Akku hatte 3 Ladezyklen und hielt noch 2 Stunden. Also damals waren die Akkuzellen irgendwie ein bisschen besser, die sind noch nicht so schnell aufgebläht. Naja, hat man eingestellt, weil da war zu wenig Unterschied zu anderen Serien wie jetzt G, wie jetzt irgendwie R oder so. Was viele Geräte damals auch hatten, was ich schmerzlich vermisse, sind Ultra Bass. Das waren diese wechselbaren Laufwerksschächte. Von 1993 bis 2014 gab es die. Konnte man in der Regel im laufenden Betrieb wechseln bei den meisten Produkten. Und da gab es halt eine Vielzahl von Modulen. Also das ist jetzt hier so Standard, CD-Brenner, DVD-Laufwerk. Das kennt man. Aber es gab auch so Dinge wie Diskettenlaufwerke oder ZIP-Laufwerke oder diese LS-Floppies, ne, die 110 oder 140 Megabyte hatten. Es gab weitere Akkus, die man reinnehmen konnte. Weitere Festplatte oder auch so Dinge wie RS-232 und Paralleladapter. Warum auch nicht? Und ich weiß, damals hatte ich einen Kollegen in der Berufsschule, der hatte so einen T61P mit 3 Akkus, den Standardakku hinten, den in der Ultra Bay und den Unterschnallakku. Und er kam dann damit auf 10 Stunden Akkulaufzeit, was damals absurd war. Heute lacht man drüber, weil jedes, keine Ahnung, 300-Euro Notebook hat schon 12 Stunden Akkulaufzeit, wenn es in den letzten 5 Jahren gebaut wurde. Aber damals war das halt noch nicht so ein Thema. Ebenfalls kurios, Numpad, weil warum nicht? Einfach mal, wenn man in der S-Bahn sitzt, noch so ein bisschen hier Excel Hero spielen, kann man damit machen. Und wenn die seriellen und parallelen Ports nicht ausreichen, die gab es ja damals schon, aber wenn man unbedingt 2 davon braucht, hier ist ein Adapter dafür. In dem Kontext auch ähnlich interessant, nächster Trivia-Fact, es gab auch Ultraport, das war so ein proprietärer USB 1.1 Anschluss an der Bildschirmoberseite. Das heißt, da war so eine Gummierung, die hat man abgemacht und dann hat man hier so ein, ja, hier so Pins gehabt und so Schrauben, da konnte man was festschrauben dran und das war eigentlich nur USB 1.1 mit einem kuriosen Layout und da konnte man halt auch Module nachrüsten, wie zum Beispiel so Bluetooth, Infrarot, Webcam, Mikrofon oder Kartenleser. Ja, Hinweis war, es gibt einen externen Adapter dafür, sehr gut. Kommen wir gleich zu. Zwischen 2000 und 2003 verbaut, nur in ein paar Serien, A20, 30, T20, X20. Sah dann so aus, hier der Adapter in der Mitte, guter Hinweis, weil vielleicht will man der Kamera auch auf den Tisch stellen, gab es einen Fuß für. Die Webcam hier am T23 sah dann so aus, die hat man dann oben festgeschnallt, war dann halt irgendwie 0,3 Megapixel wie alle Webcams damals. Aber der Kartenleser. Wer zur Hölle macht sich so einen Kartenleser vor den Bildschirm? Ich weiß, heute nennt man das bei Apple Dynamic Island. Okay, I get it. Aber damals, also vielleicht war das ja auch die Inspirationsquelle. Who knows? Aber ich glaube, den Kartenleser, den hat man sich immer auf den Tisch gelegt, weil macht ja wenig Sinn, sieht man ja nichts. Apropos Kuriositas, abseits von Laptops gab es auch PDAs zwischen 97 und 2001. Ich bin auch ein großer Freund von PDAs, habe die früher sehr gerne in der Berufsschule genutzt. Das waren eigentlich nur umgelabelte Palm-PDAs. Die waren technisch unverändert, hatten natürlich eine schwarze Farbe, hatten auch natürlich ein Logo, wie wir hier sehen. Das ist hier auch der ThinkPad-Font, aber es heißt natürlich WordPad. Und hier natürlich auch schön in die Lederhülle eingraviert, damit das schön aussieht. Und es gab eine Ultra-B-Docking-Station dafür, auch cool, wurde aber auch wegen zu geringem Interesse eingestellt. Aber wenn euch PDAs interessieren, einer meiner Lieblingsblogs, In Love with PDA von Christoph, Grüße gehen raus, der hat das Problem, dass ich mit Notebooks habe, hat er mit PDAs. Das heißt, er hat so, ich glaube, 80 PDAs oder 70, nur braucht er halt bedeutend weniger Platz als ich dafür. Anmerkung war, früher hat man dann auch irgendwann die Geräte einfach mit dazu bekommen bei Bestellungen. Wieso habe ich damals nicht bestellt? Naja, egal. Hier noch zwei Bilder. Das sind jetzt hier einmal der Ur-Workpad und der 20X und hier die Ultra Bay dazu. Ist effektiv nicht vorhanden, habe ich in 8 Jahren noch nicht einmal auf eBay gesehen. Wenn einer von euch eine übrig hat, just call me. Und wir kommen mal zu den nächsten Modellserien, 2008 bis 2016. Jetzt hat man sich gedacht, naja, vielleicht dreistellig wäre auch ganz gut. Da könnte man ja so in den Zahlen die Bildschirmgröße vielleicht verstecken. Also sowas wie, dass ein T400 14 Zoll ist und ein T515 Zoll, das kann man sich ja einfach merken. Und dann können wir ja hochziehen, so T400, T510 und so weiter. Das war dann auch die erste Generation, die komplett von Lenovo gestaltet wurde. Bei den vorherigen Generationen, also IBM hat ja die Laptop-Sparte 2005 an Lenovo veräußert und das war so ein schleichender Übergang, weil auch das Personal ja nicht von heute auf morgen weg war, sondern die sind zum Teil zu Lenovo rübergegangen. Auch Richard Sapper war da immer noch tätig. Deswegen gibt es eigentlich nicht den Punkt, wo man sagt, das ist ein IBM ThinkPad, das ist ein Lenovo ThinkPad, weil die halt relativ lang ähnlich aussahen. Und da gab es zum Beispiel auch so ein X40 oder T61, die gab es dann schon teilweise mit Lenovo-Logo, teilweise noch mit IBM-Logo. Aber das waren jetzt die ersten Geräte, die halt komplett von Lenovo gestaltet wurden. Zur Folge Displayhaken wegrationalisiert, dann sukzessive. Und ganz hitzig diskutiert das neue Precision Keyboard. Das sah dann so aus. Das hier ist so die klassische 7-Row-Tastatur eines T400s. Das erkennt man daran, dass halt hier noch so extra Sondertasten wie ThinkVantage sind, lauter, leiser, Anschalter, die blaue Enter-Taste zum Beispiel. Das hat man halt wegrationalisiert aus Platzgründen. Funktionstasten sind jetzt halt hier über Zweitbelegungen. Nochmal führen sie dann zu lauter, leiser, heller, dunkler und so weiter. Wir haben dadurch insgesamt ein bisschen mehr Platz. Also auch zwischen den Tasten ist mehr Platz, das ist hier oben nicht der Fall. Und blau ist nur noch hier unten so diese mittlere Maustaste. Das wurde sehr hitzig diskutiert, weil Veränderungen sind immer blöd, ne? Aber manchmal sind sie ja nicht schlecht. Ich glaube, mittlerweile kräht da kein Hahn mehr nach und die sind recht ordentlich geworden. Und ein paar Änderungen gegenüber der Serien, wir müssen ja nicht alle durchsprechen, aber es gab zum Beispiel die L-Serie, die hat die R-Serie beerbt. Das heißt, das ist so Prosumer jetzt geworden, hat jetzt nicht mehr alle BIOS-Funktionen, die so ein echtes, in Anführungsstrichen, ThinkPad hat. Und die neue Günstig-Serie ist die E-Serie. Die ist qualitativ noch mal unterhalb der L-Serie. Ist auch heute immer noch die billigste Serie. Und X-Serie hat jetzt halt neue Displaygrößen, auch Breitbild und Convertible-Tablets. X1 ist neu eingeführt worden, die 14-Zoll Ultrabooks, die man so heute kennt. Und ich glaube, neben der T-Serie kennt halt vor allen Dingen heute jede diese X1-Serie. Und Workstations sind jetzt halt in die W-Serie gewandert. Da gab es früher sowas wie ein T61P für Performance. Da war dann die dickere CPU und die dickere Grafikkarte und das bessere Display drin. Das hat man jetzt in eine eigene Serie gepackt und dann wissen die Leute halt, wenn sie die maximale Leistung brauchen, dann kaufen sie die W-Serie. Und eins der Geräte steht auf meiner langen Wishlist. Dieses hier, ein W701 DS Dual Screen, das halt nicht mal ein Bildschirm, sondern zwei hat. Because why not? Also richtet sich eindeutig an die Profi-AnwenderInnen, weil wir haben hier auch so ein kleines Wacom-Tablet, das heißt da aber auch ein Stift. Und wenn ich jetzt irgendwie was zeichnen möchte oder CAD mache, dann kann ich das direkt auf dem Gerät machen. Und irgendwo müssen ja auch diese blöden Toolbars hin von meinem Photoshop oder von meinem keine Ahnung was. Und dann hat man das halt eben einfach auf dem zweiten 10-Zoll-Bildschirm, den man auszieht, rausgelegt. Ich glaube, das normale Gerät, das habe ich in meiner Sammlung, das wiegt schon 3,5 Kilo und ich glaube, das wiegt 4,2 oder sowas. Und das Netzteil natürlich auch nochmal 1,2, weil so ein 230 Watt Netzteil oder so extern, das wiegt halt auch noch was. Also nichts für die S-Bahn. Aber ist cool. Links das X300 war der sogenannte MacBook Air Killer. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen ikonischen Werbeclip von Apple, als sie das erste MacBook Air vorgestellt haben mit diesem DIN A4 Briefumschlag, wo dann dieses Notebook rausgezogen wurde, es wurde mit dem kleinen Finger hochgeklappt. Und die Kritik war ja damals, ist ja ein schönes Gerät, aber nur ein USB-Port, kein Kartenleser, kein das nicht. Und das war die Antwort von Lenovo drauf, denn das ist ein Gerät, das ist sehr dünn, hat aber trotzdem ein optisches Laufwerk, einen echten LAN-Port und was man halt so braucht. Und ja, das war halt dann der MacBook Air Killer X300 von denen. Bei den Serien gab es auch ein paar Neuigkeiten seit 2016. Also T-Serie ist jetzt 14 bis 16 Zoll. Es gibt jetzt auch AMD. Ich habe auch selbst so zwei AMD-Geräte. Und ganz neu, vor ein paar Wochen angekündigt, T14S G6 kann man auch schon kaufen mit einem ARM-SoC. Also auch da tut sich was. X-Serie ist wegrationalisiert worden. Dafür gibt es die X1-Serie. X13 ist eine Serie für 13 Zoll Geräte. Und das erste ARM-Gerät von Lenovo ist das X13S. Das ein bisschen gefloppt ist, weil es zu teuer war, aber immerhin wurde es mal versucht. Die P-Serie ist das, was die W-Serie war. Und es gab sogar kurz noch mal diese Z-Serie. Die gab es aber nur mit AMD. Und das Namensschema ist jetzt einfacher. Wir müssen uns jetzt nur so Dinge merken wie T14, T16 und dann eben Gen 1, Gen 2. Ja, sieht dann optisch so aus. Das ist jetzt hier auch wieder eher so ein Prosumer-Gerät. Damit will man auch die jüngere Käuferschaft interessieren, weil hier gibt es zwar den Trackpoint noch, aber ein großes Glas-Touchpad, wie man es vielleicht von Macs kennt, aber nicht nochmal dedizierte Knöpfe. Gab es mit veganem Leder auch optional. Kam anscheinend auch gut an. Und X1 Nano ist so das kleinste aktuelle Portable, das sie nochmal gemacht haben, aber das wurde jetzt auch eingestellt. Ja, du hast jetzt ein Sammlerstück, herzlichen Glückwunsch. Ja, so musst du es sehen. Ja? Also wenn du es irgendwann mal loswerden willst. Aber Sammlerstücke, gute Überleitung, danke dafür. Es gibt natürlich auch Jubiläumsmodelle. Ja? Für manche Jubiläen haben sie das gemacht. Zum Beispiel gab es das ThinkPad Reserve Edition zum 2007 zum 15-jährigen Jubiläum. Ist ein X61S in nicht veganem Leder mit einem Exklusivservice. Da kam dann vermutlich persönlich jemand vorbei und hat einem einen Kaffee gebracht und das Laptop repariert, weiß ich nicht genau. Das letzte Jubiläumsmodell ist das G10, das ist zum 30-jährigen Jubiläum vor 2 Jahren rausgekommen, ist aber so ein bisschen liebloses X1 Carbon G10 mit einem OLED-Display und mit ein paar angepassten Farben, limitiert auf 5000 Stück. Sah dann so aus, dass jetzt hier diese Reserve Edition mit dieser Lederhülle und das sieht halt aus wie ein normales X1 Carbon. Man sieht einzig allein hier den Schriftzug 30 Jahre Anniversary und hier eben die klassischen IBM-Farben. Habe ich da gerade ein IBM-Piepen gehört? Sehr schön. Mit den klassischen IBM-Farben, aber ansonsten halt relativ langweilig. Aber es gab ein Gerät, das war sehr spannend, und zwar das T25. Das ist 2017 zum 25-jährigen Jubiläum veröffentlicht worden, basiert auf dem T470, hat aber die klassische 7-Row-Tastatur, die sich ja viele so schmerzhaft wieder wünschen. Also blaue Enter-Taste mit Sondertasten hier oben, mit klassischem ThinkPad-Logo und mit einem Glas-Touchpad, das war damals noch nicht serienmäßig, ist auf ca. 1000 limitiert worden, 300 Stück davon in Deutschland und eines davon benutze ich gerade zum Präsentieren. Also ein wirklich seltenes und wunderschönes Gerät. Kommt gerne gleich mal vorbei und guckt es euch an. Das kommt in so einer geilen Box. Da sind auch diese ganzen Trackpoint-Nupsis noch mit dabei. In Filz, in Soft und in Classic. Und so ein kleines Design-Booklet, wo so ein paar Bilder drin sind und so. Und das ist wirklich ein sehr schönes Gerät. Ja, hatte irgendwie ein Freund von mir über und der meinte so, du sammelst doch diese Kisten, guck mal, ich hab da was. Und dann meinte ich so, was? Hast du heute Nachmittag zufällig Zeit? Ich bin in der Nähe, hint, hint. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir ein bisschen hier über Modelle und so gesprochen, aber was hat das denn jetzt mit Pop- und Nerd-Kultur zu tun? Who cares? Naja, wie schon gesagt, im Businessumfeld will man es wegen der Qualität immer noch haben. Reparierbarkeit ist natürlich nicht mehr so wie in den 90ern, weil wir haben alle dünnere Geräte und wollen die auch. Das hat natürlich dazu geführt, dass auch zum Beispiel zeitweise der RAM verlötet wurde. Und das ist auch teilweise heute noch so. Das hat es aber auch schon immer gegeben. Also auch in den 90ern gab es schon ThinkPads mit teilverlötetem RAM. Nur hat man sich damals noch nicht so sehr darüber aufgeregt wie heute. Es gibt aber trotzdem, und das ist nicht bei allen Herstellern so, die CRUs, also die Customer Replaceable Units, die könnt ihr selbst warten, ohne dass euch die Garantie flöten geht. Das heißt, so Dinge wie Tastatur, SSD, RAM, das kann man immer noch selbst wechseln. Und ein Projekt, das ich hier mal herausheben möchte, ist eben der neue LPCAMM2 RAM. Das hat Lenovo mit Dell und anderen Herstellern gemacht. Das ist ein neuer Standard, dass RAM halt nicht mehr mit eingesteckt wird, mit Klickmodulen, sondern das ist im Prinzip wie so eine Mini-CPU, die man auf so ein Board draufdrückt und festschraubt. Dadurch hat man eine schnellere Geschwindigkeit, weil das ist ja immer so der Grund, dass so ein, keine Ahnung, 6 GHz DDR5-Modul, das matcht halt nicht mehr mit so Klickmodulen, aber mit so einem Aufschraubmodul schon. Und dadurch kann man trotzdem dünne Geräte bauen, ohne den RAM verlöten zu müssen, wie das zum Beispiel Apple und andere Hersteller tun. Ansonsten die Wartungshandbücher, HMM, Hardware Maintenance Manual, sind alle frei verfügbar. Kann man sich also belesen, wie man sein Notebook auseinanderschraubt. Und ja, bei HackerInnen ist es wegen dem guten Linux-Support beliebt. IBM hat schon früh den Mehrwert darin gesehen und hat viel dafür getan, dass das auch gepflegt wird. Das trifft vor allem auf die TP- und X-Geräte zu. Also wenn man sich jetzt so ein L-Gerät kauft oder E, kann es da manchmal schon ein bisschen Ärger geben. Aber bei den alteingesessenen High-Quality-Marken versucht man da eigentlich schon, das zu implementieren. Bei dem ARM-Gerät funktioniert es noch nicht so. Und es gibt hier einen spannenden Vortrag von Mark Pearson, der hat auf der DevCon vor 2 Jahren genau darüber gesprochen, was so die Challenges sind, damit so ein aktuelles Gerät halt auch mit so einem komischen Qualcomm-Modul irgendwie läuft. Also kann man mal reinschauen. Ich beobachte in diversen Hackspaces, und deswegen habe ich euch gerade gefragt, Framework-Laptops sind da auch weit verbreitet. Natürlich, weil faires Angebot, Preis-Leistung ist echt gut. Man kann eigentlich alles selbst reparieren, alles ist dokumentiert, es gibt Videos, es ist ein QR-Code auf dem RAM-Riegel und dann kann ich direkt mit Upscannen gucken, wie ich den RAM-Riegel wechsle. Ich glaube, viel davon ist auch Kritik an dem RAM, der zwischenzeitlich verlötet wurde, und Lenovo muss auch bei manchen Komponenten, wie zum Beispiel WLAN-Karten, so ein Black-White-Listing machen, also Block-Listing, dass halt jetzt nicht jedes Modul drin funktioniert. Das hat aber Gründe des Exports und Frequenzregulierungen. Und leider muss man sagen, so eine ThinkPad-Tastatur, das war früher das Alleinstellungsmerkmal schlechthin. Und das sind keine schlechten Tastaturen heute, aber sie sind halt nicht mehr so grandios, wie sie früher mal waren. Also auch das entfällt, und deswegen greifen viele HackerInnen halt eben auch zu Frameworks, was ich gut nachempfinden kann. Ansonsten gibt es den Trend, Notebook-Deckel zu bekleben. Und wenn ich hier in die Runde gucke, sehe ich auch einige beklebte Deckel. Das habe ich auch sehr lange gemacht, bis ich bei meinem Arbeitgeber mal mein Notebook gewechselt habe. 15-Zoll-Gerät, es war kein schwarzer Fleck mehr zu sehen. Und der IT-Kollege sagte, ja, nehmen wir gerne an, das Gerät, aber du hast ja in dem Dokument, das du unterschrieben hast, Paragraph 3 übersehen. Und da gucke ich so, Paragraph 3, Geräte werden ausschließlich gereinigt und unbeklebt übernommen. Ja, und dann habe ich 2 Stunden im Büro mit Klebex das runtergemacht, 2 weitere Stunden im Hackspace, was dafür gesorgt hat, dass manche Leute ihr Essen nicht mehr genießen konnten, weil dieser beißende Geruch von purer Chemie ihnen entgegenkam. Deswegen war meine Lessons learned, nie wieder einen Laptop bekleben. Es sei denn, man hat diese Hardcover. Es gibt ja für diese Macs diese Hardcover, und die kann man ja bekleben. Sowas will ich für ThinkPads haben. Und last but not least ist das Ganze, das ist mir persönlich immer sehr wichtig, es ist mimetisch relevant. Also wenn wir mal so nach ThinkPad-Memes suchen, gibt es solche Grafiken, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Zum Beispiel, natürlich will ich lieber einen Trackpoint benutzen als so eine Maus. Gibt es hier noch jemand, der den Trackpoint benutzt? Oh, da gehen sehr viele Hände hoch. Wer ist eher so Trackpad statt Trackpoint? Da gehen auch einige Hände hoch. Ich habe den auch sehr, sehr lange benutzt, weil Lenovo einfach jahrelang scheiß Trackpads hatte. Und jetzt sind die halt sehr groß und auch in Glas gehalten. Also ich benutze den schon noch ab und zu, aber nicht mehr täglich. Und deswegen haben die auch immer noch eine Daseinsberechtigung. Weil wenn du gerade am Tippen bist, bist du halt 100-mal schneller mit dem Trackpoint als mit dem Trackpad. Und die Geräte sind super langlebig. Also der Erstuser ist vielleicht hier so ein Businessmensch. Und das Schöne ist, so ein ThinkPad kannst du auch 20 Jahre später noch irgendwie in diversen Kreisen benutzen und kannst Spaß dran haben, da irgendwie custom-made Firmware zu bauen oder irgendwas in Rust zu bauen. Also sehr vielseitig einsetzbar. Deswegen. Und natürlich gibt es noch so Koryphäen wie so ein UEFI BIOS-Patch. Weil Lenovo klingt ja wie Lenovo oder Lenuvo, das ist natürlich klar. Und auch das ThinkPad statt dem ThinkPad ist hinreichend bekannt, das muss ich, glaube ich, nicht betonen. Also es gibt, glaube ich, es hat einen guten Grund, warum diese Memes existieren. Und wir sehen das schlussendlich auch daran, dass eben es viele Mods aus der Maker-Szene gibt. Es gibt zum Beispiel Leute, die machen für ein 20 Jahre altes Notebook irgendwie eine USB-C Power Delivery Mod, because why not? Oder BIOS-Mods, um diese Limitierung zu entfernen, Libreboot, Coreboot, um einfach eine andere freie Firmware drauf zu haben. Und es gibt sogar einen Menschen, der hat eine Boot-Option für so ein T43 gebaut, um auf so einem alten Gerät noch über NVMe zu booten. Das ist wichtig, Windows XP muss flutschen, das muss unter einer Sekunde da sein. Von daher, da gibt es einen Markt für. Es gibt auch die Franken-Pads, das sind so stark angepasste ThinkPads mit neuen Komponenten. Das heißt, da tausche ich irgendwie Display, Tastatur und sonst was. Und es gibt sogar wirklich so komplette Rebuilds, wo Leute dann so ein X61 oder ein T61 ein komplett neues Mainboard reinzimmern, wo dann halt so 12. Generation Intel i7 drin läuft. Und das ist halt schon cool. Ist halt sehr teuer, weil Kleinstauflage. Aber wenn das euer Thema ist, guckt rein. Auch in Filmen und Serien wird das aufgegriffen. Hier habe ich so ein paar Sachen verlinkt, könnt ihr gerne im Nachgang nochmal gucken. Da gibt es noch viel mehr, wenn ihr mal auf Mastodon, Reddit und so weiter guckt. Aber zum Beispiel Homeland irgendwie Staffel 1 und 3 sind T430 und W530 mit Vista-Stickern auf dem Deckel drauf. In Knives Out von 2019 ein sehr schönes T61 mit zeitgenössischer Software Windows XP, sehr schön. Oder Black Widow 2021, ein schönes, ich glaube es ist ein 750 oder ein 360, bin ich noch nicht so ganz sicher. Also auch da ist es, taucht es sehr häufig auf, aber leider nicht in Mr. Robot. Hätte ich eigentlich erwartet, aber da wird vor allen Dingen ja, Gamer-Hardware gezeigt. Naja, wir nähern uns der Ende der Zeit, deswegen will ich euch mal nicht weiter zutexten mit irgendwelchen Specs. Wenn euch das Thema so ein bisschen interessiert hat, habe ich aber noch ein paar Links für euch. Nämlich einmal ThinkPad Forum ist eine super flauschige Community, da habe ich auch schon das eine oder andere abgekauft. Es gibt zwei Wikis, wo man alle Kennzahlen findet. Auch Notebookcheck schreibt da relativ häufig drüber, was sie von den neuen Geräten halten. Mit Laptop Retrospective gibt es einen sehr guten Content Creator, der auch wirklich mit den Koryphäen von IBM Interviews führt. Und da hat man so ein 3-Stunden-Interview mit dem Typen, der halt das Trackpoint erfunden hat. Das halt einfach, also das ist, glaube ich, Nerdporn auf einem anderen Level, aber wenn euch das interessiert, hört da rein. Ansonsten Grüße gehen raus an Philipp von Klick-Klack-Hack und der Hackerkultur. Der hat gesagt, lass doch mal so ein bisschen über ThinkPads reden. Und da ist, glaube ich, eine 2,5-stündige Podcast-Folge bei rausgekommen. Auch bei Golem war ich neulich und das hat mich halt dazu inspiriert, dieses Museum und auch diesen Podcast dann zu starten. Und Fachlektüre gibt's auch, habe ich hier mal so ein bisschen was aufgeschrieben, wenn ihr da mal nachlesen wollt. Und ansonsten, einmal im Monat erscheint dieser ThinkPad Museum Podcast, der beschäftigt sich mit der Geschichte und der Gegenwart. Also ich spreche da über News, über Modelle, über Techniken und Persönlichkeiten. Letzte Folge war zum Beispiel ein Deep Dive in Industriedesign und Richard Zapper. Seitdem steht sehr viel auf meiner Wishlist, aber anyway. Und das Ganze ist ein interaktives Format. Das heißt, da habe ich sehr gerne auch Gäste mit dabei, wenn ihr auch ThinkPad-EnthusiastInnen seid und mal über eure Lieblingsgeräte sprechen wollt. Einfach antexten, ich lege hier auch gleich ein paar Sticker aus, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und ja, dann kann ich nur sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben noch 90 Sekunden für eine Frage.
Vielen Dank, Christian. Gibt es noch Fragen aus dem Hörsaal? Ja, Sudivan.
Geld, wie viel hast du ausgegeben?
Also, ich habe mir ein gesundes Limit gesetzt, wie ich sagen würde. Üblicherweise gebe ich für ein gebrauchtes Notebook nicht mehr als zwischen 30 und 50 Euro aus. Es gibt ein paar Ausreißer, das ist zum Beispiel dieses Sondermodell, das war natürlich bedeutend teurer. Und auch dieses Butterfly-Keyboard-Teil, aber in Summe nicht mehr als das. Aber trotzdem, wenn man... Und die 56, 55 Geräte sind nur die, die nicht doppelt sind. Ich habe auch so 7, 8 Doppelte. Ich möchte es mir nicht ausrechnen, um ehrlich zu sein. Beantwortet das die Frage?
Ja.
Okay. Ich kann jederzeit aufhören, völlig richtig. Ja.
Weitere Fragen? Da oben sehe ich noch eine Hand. Ich eile. Sehr gerne.
Ich habe keine Frage im weiteren Sinn, aber zwei Ergänzungen.
wir haben ja zwei Dekaden lang auf ein buntes IBM-Logo geguckt und mir hat die Information da gefehlt, warum es bunte IBM-Logos gab. Das war damals die Möglichkeit zu unterscheiden, ob es ein Monochrom oder ein Farbdisplay ist. Bei den Monochromen war es ein nur blaues IBM-Logo und bei denen mit Farbdisplay war es dann in Rot, Grün und Blau, wie wir es bisher bei den meisten Modellen gesehen haben. Mhm. Und nicht auf jedem Laptop, was IBM produziert hat und designt hat, steht auch unbedingt IBM drauf. Es gibt einige Notebooks von Apple, die von IBM federführend konstruiert wurden, nämlich die mit PowerPC-Prozessor. Und dabei ist dann nebenbei auch noch das IBM 820 Notebook rausgefallen, was du eben gerade vorgestellt hast, wovon ich auch nur ein Exemplar kenne. Das Foto, das kam mir sehr bekannt vor und ich kenne auch die Person, die das hat.
Ja,
das ist ein sehr interessanter Artikel, wo auch versucht hat, dann AEX und NT4 drauf hochzufahren.
Genau, die Person meine ich auch, von der habe ich das Bild.
Ich kann vermitteln und ich habe auch noch bestimmt ein paar Geräte, die dich auch noch interessieren.
Wir sollten uns gleich mal unverbindlich unterhalten.
Sehr gerne. Du folgst mir ja eh schon auf Fediverse.
Gibt es weitere Fragen aus dem Hörsaal?
Ich glaube, hier unten war noch einer.
Noch das mal noch um, aber...
Hier, sind auch noch zwei.
Ha, zwei, wo?
Einer zumindest. Einmal hier der Herr im cyanfarbenen Hemd.
Ah, hier, übersehen, aber jetzt kommt die Frage. Ja.
Was ist denn die beste Strategie, wenn man zu viele ThinkPads hat und irgendwann merkt, ich möchte meine Sammlung auflösen?
Also mein Wunsch ist, ich will die Duplikate halt loswerden und ich versuche jetzt so ein bisschen die Community, also so eine Community aufzubauen und eine Verlosung zu machen, weil einfach nur verkaufen wäre blöd, verschrotten geht gar nicht, aber vielleicht gibt es da Leute, die Bock haben, einfach mal so ein 20 Jahre altes Notebook irgendwo abzustauben. Das ist so meine Planung.
War das die letzte Frage, Christian, oder hast du noch eine Hand gesehen?
Haben wir noch was?
Hände hoch. Also ist hier keine Hand mehr. Halt, doch, eine Hand. Schön. Hand geht noch.
Ich habe nur eine Ergänzung. Die Scharniere am Deckel, unkaputtbar.
Kommt drauf an, welche Generation man meint, aber sie sind wirklich eigentlich fast unkaputtbar, das stimmt, ja. Guter Punkt.
Wenn es dann keine weiteren Fragen... Oh, eine Frage geht auch noch.
Mich würde nochmal interessieren zu den Modellnummern. Es gibt ja nicht nur die Präfixbuchstaben, sondern es gibt ja auch noch so Suffixe.
Ja.
Ist das irgendwie einheitlich gestaltet?
Ja, mir fällt auf die Kürze ein S für Slim, das sind die etwas dünneren Geräte, E für Economy sind die, die etwas geringere CPU haben, also die kleinste CPU zum Beispiel, P die Performance-Modelle, I ist auch nochmal super energiesparend, weil da ULV-CPUs statt normale CPUs sind. Und vermutlich habe ich noch zwei vergessen, aber...
Und das ist aber konsistent durchgezogen?
Ja, okay. Genau.
Ich gucke jetzt noch ein letztes Mal im Saal rum. Und sehe keine Hände mehr. Damit bedanke ich mich recht herzlich beim Christian.
Sehr gerne. Danke euch.